zurück zu Center Talks Episode 1.34, die Super Wildcard Preview Show, wie die NFL es nennt. Mein Coach ist heute der Coach, mein Gast ist heute der Coach Lux.
Hallo Johannes.
Jawohl, ich freue mich sehr, dass du es geschafft hast, denn du warst damals tatsächlich, als ich hier angefangen habe, der Erste, der damals freundlicherweise seine Picks gegen meine gestellt hat. Das ist schon eine Weile her.
Ja, ich hätte jetzt gerne einen Tusch in der Aufzeichnung.
Ja, ich gucke, ob ich einen finde. Das war Woche 3 und ja, das war diese ganz wilde Woche, in dem die Bengals und die Eagles unentschieden gespielt haben. Mhm. Das war diese großartige Woche.
Hat keiner gekippt, leider.
Ja, ja. Ich denke und hoffe, dass unsere Treffsicherheit heute ein bisschen höher ist. Für die, die schon ein paar Mal zugehört haben, wissen, welchem Verein du anhängst, weil ich es häufiger mal erwähne. Nichtsdestotrotz, auch hier fürs Audio, du bist Fan welches NFL-Teams?
Ja, mein Team sind seit 1991 die Buffalo Bills.
Ja, also für dich schon mal eine ganz schöne Saison bisher. Da kommen wir aber sicherlich nachher noch ausführlich zu.
Ich bin leidlich. Frieden.
Ja, wir haben uns kennengelernt, auch vor schon jetzt 10 Jahren, 11 Jahren ungefähr, hier in Köln bei den Falcons damals.
Ja.
Und haben schönerweise über die neuen sozialen Medien immer so ein bisschen Kontakt gehalten. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin damals ja sogar fast zu den Düsseldorf Panthern gewechselt wegen dir.
Panther bitte, nicht Panther.
Ja, Entschuldigung, Panther, Entschuldigung.
Ich bin da, Panther, es gewinnen nur die Panther.
Ah ja, okay. So, ja, genau. Du bist ja auch schon ein bisschen rumgekommen in deiner illustren Coaching-Karriere hier in wenigstens in NRW, wenn nicht sogar in Deutschland.
Klar, ach, die Spiele auswärts, außerhalb NRWs natürlich, aber das Einzige, was jetzt mal ansteht, ist, so der Corona-Gott will, werde ich in so Ostern rum in Niedersachsen mal für ein Camp-Wochenende sein.
Ja, stimmt, die Ankündigung habe ich gesehen, genau.
Und unterstützen. Als Special-Team-Guru, Coach sozusagen. vielleicht auch ein bisschen so an meiner Geschichte als Bills-Fan. Wir hätten ja schon mal ein Super Bowl gewonnen und nicht 4 am Stück verloren, wenn der Kicker damals nicht das 45-Yard-Field-Goal gegen die New York Giants.
Ja, ja. Die Jüngeren unter uns erinnern sich.
3 Sekunden aus 45 Yards, 2 Zentimeter rechts, links vorbeigeschossen hätte.
Ja.
Dort Norwood war es seinerzeit. Ja. Und dann hätte ich mir ganz viel in meiner Fankarriere nicht anhören müssen. Weil dann hätten wir einen Super Bowl gewonnen. Und dann hätten wir gesagt, ja, wir haben 2-3 verloren, aber wir haben ja einen gewonnen, so.
Ja,
ja. Ja, ich weiß, was Bild heißt.
Ja, gut. Ich denke, also ich meine, es gibt schlimmere, ne? Es gibt Leute, die sind Browns-Fans oder so, aber
naja. Oder Eagles-Fans.
Ja, das ist schon persönlich eine Schande einfach. Aber
ja, also ich muss dazu ehrlich sagen, jetzt nicht nur wegen dieser Geschichte vom Wochenende. Ich meine, auf der anderen Seite kann man es natürlich schon ein bisschen so sehen. Die haben dadurch einen höheren Pick, das ist für die nicht so ganz
unangenehm.
Aber unser zweites Treffen, was wir mit der Bills Mafia Germany gemacht haben, war Anfang der vorletzten Saison, also des Jahres. Das war in Düsseldorf, im Knoten.
Okay.
Da war auch ein Eagles-Fan an dem Abend und der hat sich so daneben benommen, dass wir die Wirtin bitten mussten, dass sie den rausschickt, weil er sonst gleich übelst weil er einfach seine dumme Fresse nicht halten konnte, auf Deutsch gesagt.
Ja, aber Bills Mafia-mäßig hättet ihr ihn doch einfach durch den Tisch so durchprügeln können oder so.
Nein, also das ist ja der Bild vorbehalten. Dafür ist der Tisch viel zu schade.
Ne? Ach so.
Kann man nicht einfach durchrotzen.
Okay.
Das geht nicht. Ne? Man kann auch wem einfach Ketchup und Senf ins Gesicht spritzen, nur weil der nichts auf dem Burger hat davon.
Ja.
Da muss man schon für. Das muss erlaubt sein, ne? Das kann nicht jeder bekommen.
Also, okay. Ist als eine Ehre.
Ja, das ist eine Ehre.
Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Das können wir schon mal verraten. Die Bills lassen ja tatsächlich Fans zu bei ihrem Playoff-Spiel. Irgendwie 6.000 oder sowas habe ich gelesen. Ne? Ja. Die werden ihren Spaß haben, glaube ich. Da gehe ich von aus. Dieses ist ganz besonders.
Das wird also. Ja. Ich glaube, 6.700 Leute so viel Krach machen werden wie in anderen Stadien, wenn du deine Null dranhängst.
Ja, ja. sieht man ja auch, beziehungsweise hat man ja auch, das haben ja quasi alle Moderatoren auch gesagt, die bei Spielen mit Fans waren, ob College oder NFL, die haben alle gesagt, egal ob da jetzt 600 oder 6000 oder 600.000 wären, die machen auf jeden Fall Lärm. Also das wird eine coole Sache. Bevor wir aber zu den Spielen kommen, gehen wir 1-2 NFL-News für euch da draußen durch, dass ihr weiterhin auf dem Laufenden seid. Eine sehr interessante Nachricht fand ich, dass die Houston Texans ihren neuen General Manager haben, Nick Cesario, ehemals Patriots Executive, ich glaube Player Personnel, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und als Antwort auf diesen Hire hat Deshaun Watson mehr oder minder gesagt, dass er eigentlich da keinen Bock drauf hat, hat man so gehört. Ich bin sehr gespannt, ich fand sehr, wie soll ich sagen, berührend, dieses Video hast du bestimmt auch gesehen, wie Watson und J.J. Watt vom Platz gehen und J.J. Watt sich quasi bei Deshaun Watson entschuldigt dafür, dass sie ein Jahr seiner Karriere verschwendet haben. Das war schon ziemlich bezeichnend, vor allem wenn man sich mal so die Statistiken von Deshaun Watson anguckt, muss man halt wirklich sagen, wenn man irgendwem sagt, dass das ein 4-12-Team ist, dann ist das halt schon, da glaubst du die Stats einfach nicht. Also der ist schon weiterhin ein sehr, sehr guter Quarterback, nur halt in einem sehr, sehr schlechten Team. Aber so geht es ja vielen gerne mal.
Also da gibt es ja auch zu, ne? Und ab und zu stimmt er halt wirklich. Statistik ist für den Arsch.
Ist
de facto so.
Ja, also ich meine immer wieder, ich habe einige Spiele von den Texans quasi via Red Zone gesehen. Ich habe sie mir nicht so angeguckt. Ich gucke freiwillig kein Texans-Game, aber er selber sah ja gar nicht so schlecht aus, aber wenn du halt wirklich eine O-Line hast, die löchriger ist als Schweizer Käse,
ja,
dann, ne, dann liegst du halt mehr auf dem Boden, auf dem Rücken, als die Nutten hier im Pascha in Köln. Das ist halt so, oder? Was willst du da machen, wenn man dann noch deinen Nummer 1 Receiver quasi wegtradet für einen Appel und ein Ei?
Ja. Du halt auch in der Zukunft eigentlich nichts an Picks hast erstmal,
ja, das kommt
mit denen du da arbeiten kannst. Ne?
Ja, ja. Ich glaube, also, sie haben jetzt immerhin durch diesen Watson, nicht Watson, durch den Hopkins Trade haben sie immerhin eine Nummer, einen Second Rounder bekommen, den sie ja auch nicht hatten. Also, ne?
A3-Pick, den haben die Dolphins.
Genau, genau.
Einer von drei First Round Picks von Miami.
Genau, den First Round Pick haben die Dolphins und den Second Round halt auch, aber den Second Round haben sie sich immerhin wiedergeholt. Ja. Den Trade mit den Cardinals. Naja, also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob Deshaun Watson da bleibt. Er hat ja da mehr oder minder auch keinen Einfluss drauf. Wenn die ihm sagen, du bleibst, dann bleibst du. Und er hat ja auch nicht wenig Geld dafür bekommen, dass er da bleibt. Man könnte es auch Schmerzensgeld inzwischen nennen, aber so ist das halt im amerikanischen Sport. So, eine weitere Nachricht haben wir noch. Die betrifft die Cleveland Browns mal wieder. zwei, wie ich sie hier in dieser Show nenne, Good Old Boys.
Just a good old boy. Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born.
Also zwei Herrschaften, die so ein bisschen Probleme mit der Polizei hatten. Nämlich der Rookie Offense Tackle Jedrick heißt er. Jedrick Wills und Receiver Rashad Higgins wurden festgenommen beim Speed Racing, Drag Car Racing, wie immer man das nennen will. Auf jeden Fall bei einer Geschwindigkeitsübertretung wurden sie von der Polizei rausgezogen und dabei wurde wohl auch ein Joint gefunden in einem der beiden Autos. Ja, Browns machen Browns Dinge. Es gibt zwei Teams, da kannst du dich immer drauf verlassen. Browns und die Raiders. Egal, wo die Raiders sind. Sie sind die Raiders. Es wurden erstmal keine Anklagen erhoben. Also die beiden können auf jeden Fall spielen. Aber das ist halt einfach saudumm. Also dumm, ja. Cleveland macht Cleveland Dinge. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Ansonsten kann man...
Da passt auch letztendlich zu, ich war mal in Cleveland, Cleveland Browns, logischerweise gegen die Buffalo Bills, das war vor 12 oder 13 Jahren und es waren echte minus 21 Grad und gefühlte minus 42. Das war so ein Schneespiel, also das war die Zeit, wo die Bills noch die roten Helme hatten.
Ja.
Die Browns logischerweise ihre Müllmann-Uniform,
ja,
nicht gegen Müllmänner jetzt, aber das ist ja die Farbe in Deutschland. Und es hat so geschneit, dass du die Bills von den Browns nicht unterscheiden konntest. Also es war unglaublich. Ich habe noch nie in meinem Leben vor oder nachher so viel Schnee gesehen. Und da war es halt so, dass wir sind dann irgendwann gegangen, weil wir waren am Tag vorher noch in San Francisco in Kalifornien, die ganze Nacht wach auf dem Nachtflug und wir konnten einfach nicht mehr. Mhm. Und das Spiel war jetzt auch nicht so wirklich interessant bei so einem Wetter.
Ja.
Und die haben Rampen, wenn du das Stadion runtergehst, ne, auf den Block oben. Und die waren komplett vereist. Also du hättest Schlittschuhe anhaben müssen, um nicht auf die Schnauze zu fallen. Ja, ne, das ist also, es ist ja nicht überraschend gewesen, dass es in Cleveland mal schneit. Ne?
Ja,
die haben Lake Effect Snow, weil sie direkt am Lake Erie liegen, wie Buffalo.
Ja.
Und da ist es auch oft kalt. Also ich hätte da vielleicht mir irgendwas einfallen lassen, so an deren Stelle. Und wenn ich Rechtsanwalt gewesen wäre in Cleveland, hätte ich da unten gestanden und jedem, der sich hingelegt hätte, gesagt, so, hier ist meine Visitenkarte, wir verschlagen, ich verklage die Stadt Cleveland, die Cleveland Browns und die NFL. Weil da kann man für alles jeden verklagen.
Ja, vor allen Dingen, ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen in den USA, super Geschäfts, Geschäftsgeschichte.
Da steht auf der Mikrowelle, tu deine Katze nicht hier rein, die könnte sterben.
Genau, ja. Achtung, Kaffee ist heiß.
Ja.
Gut, das sind, wie gesagt, die Cleveland Browns. Außerdem haben die Cleveland Browns auch noch wenigstens eine gute Nachricht. Nach den ganzen Schreckensnachrichten mit Corona und Ähnlichem, die sie ja, oder was heißt Schreckensnachrichten, aber die Nachrichten mit den ganzen Corona-Geschichten, da kommen wir gleich beim Spiel einfach nochmal zu. Linebacker BJ Goodson ist wieder dabei, bei den Rams ist Cooper Kupp wieder dabei und Michael Thomas von den Saints ist wieder dabei. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten, ja, mehr oder minder die größte Nachricht noch die Tage, dass Trevor Lawrence sich jetzt offiziell geäußert hat, dass er in die NFL gehen wird. Der vermutliche Nummer 1 Pick ist zumindest mein Ding, vermute ich mal. Was ist dein Tipp? Wer wird der Nummer 1 Pick?
Also ich verfolge die College-Sachen nicht so intensiv.
Okay.
Aber ich meine, egal wo du was liest, es wird Lawrence werden.
Ja, ich glaube nicht. Also es gibt noch eine Möglichkeit, wie es nicht passieren könnte. Und das ist, falls die Jaguars tatsächlich Urban Meyer als Head Coach engagieren, was ich ja schon sehr fragwürdig fände, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin kein großer Urban Meyer Fan. Hat ja so seine Schwierigkeiten, also als Persönlichkeit der gute Mann. Der wäre ja aber ein ehemaliger Ohio State Head Coach und ich könnte mir vorstellen, dass der dann eher Justin Fields nehmen möchte, wobei ich ja bis heute,
den ich auch schon mal gehört habe,
ja.
So in weil gerade die Dolphins, ich war letzte Woche zu Gast beim Dolphins Drive,
ja.
Also die deutschen Miami Dolphins Fans im Podcast, die laden immer jemanden ein, der halt zum anderen Team gehört. Wir haben ja gegen die Dolphins ein Saisonspiel gehabt und da da gibt es halt, also in Miami interessanterweise viel Diskussion, ob es Tua wirklich sein soll, nachdem er jetzt eine einzige Saison hatte und Rookie Quarterback ist und die hatten super viele Verletzungsprobleme, gerade auf Receiver, da schon so geunkt wurde, ja, der muss weg, der ist es nicht. Ne? Also die wenigsten Quarterbacks spielen, also überhaupt gar kein Quarterback spielt eine Saison bisher, wie es der Herbert gemacht hat bei den Chargers und das auch eher per Zufall.
Also selbst Peyton Mannings erste Saison war furchtbar.
Du musst, auch Josh Allens erste Saison war furchtbar und viele Quarterbacks haben erstmal hinter einem gestandenen Quarterback gelernt, ne? Ja. Und haben sich da so dann rangetastet. Also,
auch Patrick Mahomes hat ja hinter Alex Smith gesessen.
Genau. Gesessen, ne? Zum Beispiel. So, ich finde, da, jetzt zu sagen, der Tour ist gescheitert, es ist absoluter Quatsch. Wer gescheitert ist aus meiner Sicht, ist Sam Darnold bei den Jets.
Ja. Also am gescheitertsten ist sicherlich Josh Rosen, aber
Ja, stimmt. zu den News möchte ich noch zwei Sachen hinzufügen. Das sind beides Bild-News. Cole Beasley trainiert wieder seit heute. Ja. Der hat ja sich verletzt im vorletzten Spiel und gegen Miami dann pausiert. Und die Bills haben Kenny Stills verpflichtet.
Practice Squad.
Ja, siehst du mal. Aber gut, mit den Bills kenne ich mich halt aus. Das ist wie bei dir mit den Giants. Ne?
Jeder ist ja super.
Kenny Stills ins Practice Squad geholt.
Okay.
Der ja im November von den Texans released wurde und der nicht geklärt wurde on den Waivers und vorher bei den Dolphins war.
Ja.
Und die haben einen zusätzlichen Receiver ins Practice Squad geholt. Ich müsste den Namen jetzt nachgucken. Ich weiß ihn auswendig nicht.
Nicht schlimm.
Das war der beste Freund und Lieblingsreceiver von Josh Allen im College.
Ah, okay.
Ne? Ja, also von daher.
Bin mal gespannt. Ja, genau. Also Tour, ich bin ehrlich, auch ich, also ich bin vorsichtig bei Tour. Das liegt einfach, ich halte von Ohio State und Alabama Quarterbacks einfach nichts. Das zeigt einfach die Historie. Der letzte erfolgreiche NFL-Quarterback aus Alabama war Joe Namath. Ja, das nur mal so zur Einordnung.
So ungefähr so wie die letzten Erfolge der Bills. Okay,
noch länger. Ja, also es ist wirklich schon ein paar Tage her, weil diese Quarterbacks halt absolut von dem System profitieren, von dem sie sind, in dem sie sind da im College. Ich glaube aber auch, da bin ich ganz auf deiner Seite, es ist etwas früh, dem guten Tour jetzt komplett alles abzusprechen.
Ja,
er sah nicht gut aus bisher. Man muss aber auch immer überlegen, der hat keine Preseason gehabt. Ja. Also eine Season sollte man ihm schon noch geben. Interessant fand ich tatsächlich damals, als die, das ist schon wieder so lang her, ne, wenn man das war ja in Woche 6 oder 7, als die Dolphins dann auf Tour gegangen sind. Ja. Und die haben damals waren sie 3-3 oder 4-4 oder sowas, ne, auf jeden Fall eine ausgeglichene Bilanz. Und sie haben damals ja gesagt, sie gehen jetzt auf Tour, um halt zu gucken, kann der was oder kann der nichts, weil sie im nächsten Jahr halt so einen Draftpick, einen hohen Draftpick haben und gegebenenfalls dann wieder einen Quarterback draften. Da dachte ich auch, na, das ist ja mal ein mega Vertrauensvorschuss für den armen Jungen. Also das,
ich bin gespannt,
was die Dolphins mit ihren ganzen Picks machen.
Die müssen einen auf sie suchen. Cengeli hat retired wieder.
Ja, das stimmt. Euer OC ist ja auch, habe ich gelesen, in der heißen Headcoach-Diskussion unterwegs.
Da können wir gleich zu kommen.
Ja.
Die letzte News, die ich noch hatte, war, dass Josh Allen der AFC Offensive Player of the Month geworden ist.
Ist er, definitiv. Und also man kann, glaube ich, auch, das kann man ja wirklich mal sagen, man kann nicht hoch genug bewerten, was die Buffalo Bills in den letzten, ja, also dieses Jahr natürlich im Besonderen, aber schon in den letzten 2-3 Jahren ja eigentlich da getan haben, an ein Team aufzubauen und sich sinnvoll verstärkt. Und also für mich ist tatsächlich der Coach des Jahres ist hier euer Coach, McDermott.
Also als McDermott, der gekommen ist, hat er dann nach der Draft, aber vor der Saison, Brandon Bean noch mitgebracht, auch von den Carolina Panthers. Mhm. So wie irgendwie wir ganz viele Leute, auch Spieler von den Panthers haben, auch jetzt, ne? Coaching-Personal, das ist ja so, dass wo wir es gerade sagten, Brian DeBoer, also unser OC, ist der Favorit auf den Headcoach-Posten der Chargers. Okay. Und der letzte war auch von den Bills vorher. Der letzte, Elin, kam auch von den Bills zu den Chargers. Irgendwie nehmen die von uns immer alle gerne. Aber als sie gekommen sind, war dieser Wahlspruch Trust the Process. Und wir haben alle gedacht, so, boah, was soll denn das? Und jetzt würden sich das alle tätowieren lassen. So, ja, Trust the Process. Echt gehabt.
Ja, ich meine, so ist es halt manchmal, ne? Wenn du wirklich, man hat ja bei den Bills gesehen, wenn man dann dem Quarterback, den man hat, vertraut und da halt auch ein Team drumherum stellt, mit dem man was anfangen kann. Dieses Jahr natürlich Dix war ein absoluter Glücksgriff, dann hast du halt da auch mal ein Team stehen, das sehr schnell mit wenigen Zugaben noch von außen sehr gut unterwegs ist. Ne? Aber ja, wie gesagt, wir wollen nicht zu sehr vorgreifen. Ich wollte noch ganz kurz mit dir über die Hall of Fame sprechen. Die Menschen, die dafür nominiert wurden, sind ja herausgegeben worden und es sind doch schon einige sehr interessante Leute dabei, vor allen Dingen sehr viel, wie soll ich sagen, Modern Era Player quasi.
Ich bin enttäuscht, was das angeht. Jemand, der es verdient hat und schon seit langen Jahren verdient hat, ist mal wieder nicht in die Endrunde gekommen. Ja, ich weiß, ist auch wieder Buffalo Bills, aber Steve Tasker.
Okay.
Der beste Special Teamer der 90er Jahre. Der hat schon echt lange verdient, aber naja.
Ja, also ich muss sagen, wenn ich mir die Liste so angucke, Jared Allen, ja, würde ich sagen, bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil definitiv natürlich ein guter Spieler. Aber ist jetzt halt, es gibt viele gute Defense Ends quasi, ne? Also das ist so. Rondae Barber, ja, ich meine, hat immer einen Super Bowl gewonnen in Tampa Bay. Tony Boselli, Offense Tackle, 95 bis 2001, Jacksonville Jaguars und 2002 Houston Texans auf der Injured Reserve. Das reicht, um in die Hall of Fame zu kommen. Oder vielleicht in die Hall of Fame zu kommen. Das ist so ein bisschen wie Evan Ingram kommt in den Pro Bowl, ohne da jetzt das schlecht reden zu wollen. Ne? Wer es auf jeden Fall verdient hat, meiner Meinung nach, ist Calvin Johnson, also Megatron, Ja. Der zwar in Detroit auch nichts gewonnen hat, aber dafür halt in Detroit Zahlen abgeliefert hat. der war einfach ein guter Spieler. John Lynch ist dabei. Aktueller General Manager der 49ers. Peyton Manning ist dabei, der wird wahrscheinlich auch ziemlich einfach durchgehen, ziemlich einfach. Ja. Clay Matthews ist dabei und für die jüngeren unter uns, das ist nicht der Blondgelockte, der für die Green Bay Packers gespielt hat, sondern sein Vater, der tatsächlich für die Cleveland Browns gespielt hat, unter anderem.
Und er hat ja 100.000 Jahre gespielt, so ungefähr, ne?
Ja, wirklich, wirklich lange. Von 78 bis 96. Das
er ist wahrscheinlich fast geschafft, dass er der erste Vater-Sohn-Kombo aktiv in der NFL ist oder so.
Ja,
ja. Nicht weit weg gewesen.
Ja, Frank Gore hat ja jetzt die Chance tatsächlich.
Ja.
Nee, also dafür müsste er noch ein bisschen spielen, aber er könnte es schaffen. Ne? Sein Sohn ist Sophomore. Mhm. Das heißt, wenn er noch 2 Jahre durchhält, könnten die tatsächlich im selben Team landen. Das wäre sehr lustig.
Ja. Das hatte ich in der zweiten Mannschaft, der Düsseldorf Panther, hatte ich da 3 Paarungen von, aber
Die
NFL, ne?
Ja, ist halt nicht die NFL, ja. Reggie Wayne steht noch mit drauf, auch Wide Receiver in den Indianapolis Colts.
Ja.
Ist auch in Ordnung, denke ich. Ja. Charles Woodson steht drauf. Mehr als verdient, würde ich mal sagen.
Ja.
Auch wenn er ein Raider war. Aber es ist, wie es ist. Zach Thomas steht drauf. Linebacker der Dolphins und Cowboys. Genau. Ich bin sehr gespannt. Hall of Fame, ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir das nie live an. Ich gucke manchmal so im Nachgang so ein paar Reden an, wenn da wirklich gute dabei sind. Und natürlich ist es interessant, weil es ja im Normalfall der Startschuss für die neue NFL-Season ist. Deswegen ist es natürlich immer interessant. Das zu dem Thema. Und damit kommen wir jetzt zu den Spielen. Und wir haben uns entschieden im Vorfeld, dass wir quasi rückwärts gehen, dass wir mit dem Bills-Spiel enden und mit dem von uns aus gesehen aktuell weitest entferntesten Spiel anfangen. Das ist in der Nacht von Sonntag auf Montag. Und das sind, wie in Woche 17 im Übrigen, die Cleveland Browns zu Gast bei den Pittsburgh Steelers. Also letzte Woche waren es die Steelers bei den Browns. Jetzt sind es die Browns bei den Steelers. Und die Browns haben, wie gesagt, mal wieder richtig in die Kacke gegriffen, in guter alter Browns-Fashion. Und ich weiß noch, ich habe am Dienstag quasi den Review-Podcast gemacht zur letzten Woche. Habe den Podcast gerade hochgeladen. Da kamen die Meldungen, Browns Corona-Ausbruch, der Headcoach hat Corona und irgendwie die Hälfte der O-Line hat Corona und 3 weitere Coaches haben Corona und also sind halt tatsächlich positiv getestet worden. Nicht First Degree Contact, wo sie ja dann hätten quasi noch geklärt werden können mit 2 negativen Tests. Nein, die haben tatsächlich Corona. Und ich fand das so, hier Ian Rappaport hat das getwittert oder geschrieben. Ich habe ja nur Facebook, ich habe kein Twitter. Aber der hat geschrieben, der linke Guard, der auch positiv auf Corona getestet wurde, Joel Bitoni, der ist seit 8 Jahren bei den Browns.
Das heißt, der hat die 0-16 und 1-15 Saison gemacht.
Beide Seasons hat er.
Kann jetzt nicht spielen.
Ja, das ist
richtig. Tut mir wirklich leid.
Echt. Ja, also es tut mir persönlich wirklich für ihn leid, weil da machst du so viel mit und dann ist dein Team endlich mal wenigstens so gut in die Playoffs zu kommen und du kannst nicht spielen. Das ist wirklich bitter. Auf der anderen Seite, das ist jetzt halt mein Ding. Ne? Ich meine, ich muss sagen, ich kenne nur die Zustände hier in Deutschland, was Corona angeht. Ich kann zu den USA-Umständen nichts sagen und so. Aber wenn ich doch weiß, dass ich als Spieler und als Organisation auch, ich bin in den Playoffs und ich brauche, ne, dann halte ich mich doch wirklich von allem fern. Wie zur Hölle kann ich da Corona bekommen?
Also ich kann das nur so ein bisschen aus der Sicht von Buffalo jetzt sagen. Ne? Ich habe einige Freunde, die halt in Buffalo leben. Ne? Also ich war ja einige Male da. Und dann machst du halt natürlich auch Bekanntschaften und Freunde.
Ja, klar.
Und hast Kontakt zu denen. Da ist es wirklich so, das, was ich da mitbekomme, die halten sich wirklich an die ganzen Sachen strikt. Und das ist ja auch bei dem Bild so. Natürlich hatten wir mal den ein oder anderen eher zum Anfang. Wir hatten zwar jetzt auch letzte Woche war ein Tight End gesperrt von uns. Der Test war aber falsch. Der ist im Nachklang, ist er dann eben wieder negativ getestet worden.
Ja. Ich weiß, es gab noch diese eine lustige Situation bei den Bills, wo irgendwie alle Tight Ends waren gesperrt.
Genau.
Nur Tyler Croft nicht, weil der mit seiner Frau bei seiner Frau im Krankenhaus war, weil die ein Kind bekommen hat.
Ja, und Tyler Croft war der jetzt angeblich positiv gewesen sein sollte. okay. aber was er nicht ist. Und genau aber aus dieser Phase, Tommy Sweeney, das ist ein Tight End im zweiten Jahr, der hat davon eine Herzmuskelschwäche bekommen und es ist fraglich, ob der jemals wieder Football spielen kann.
Krass.
Also in Buffalo ist es wirklich so, dass wir zum Beispiel auf jedem Injury Report Jake Fromm haben. Also ja, den Jake Fromm, wer es kennt, ja. Jake State Farm, ne?
Ja, ja.
Der auf jedem Injury Report steht, weil er diese Saison noch nicht ein einziges Mal gleichzeitig mit Josh Allen und Matt Barkley auf dem Platz stand. Einfach um das zu verhindern, was den Denver Broncos passiert ist. Ne?
Ja.
Das haben die Broncos im Nachgang gemacht.
Ja, ganz viele haben das dann ja im Nachgang gemacht. Die Giants auch. Also die hatten das die vorher Bills auch nicht.
Machen es seit Woche 1 ist Jake Fromm auf dem Injury Report mit einer Non-Football Injury. Logischerweise, ne? Das heißt, der trainiert komplett abgeschottet von denen. Ja. Natürlich Videomeetings und so kannst du ja mitmachen. Aber das ist halt auch eine Sache. Es gibt einen relativ langen Brief von unserem Starting Tackle Dion Dawkins. Ist auch ein Team-Captain an die Bills Mafia, den er jetzt geschrieben hat. Er hatte vor der Saison eingeschrieben und jetzt eingeschrieben. Und er beschreibt da halt, wie wirklich es auch für die jungen und neuen Spieler schwierig ist, so reinzukommen, weil die halt sich auch nicht treffen. Die machen nichts außerhalb des Trainingsplatzes zusammen. Die sitzen zu Hause, die gehen nirgendwo hin und zocken die halt Konsole zusammen oder so. Ne?
Ja, ja.
Also jeder bei sich zu Hause. Ne?
Ja.
Das hat mir ja schon sehr imponiert, wie wirklich strikt dort damit umgegangen wird. Ne?
Das, ja.
Andere Teams, es gibt ja, Miami hat von Anfang an immer Zuschauer da gehabt bei den Spielen. Aber ich glaube, wir schweifen jetzt zu sehr ab.
ja, wie gesagt, wir kommen zurück.
Tony ist echt eine arme Sau, das tut mir so leid für den. Für mich hat genau diese Geschichte, also einmal die Leute, die den Browns jetzt fehlen werden, inklusive dem Head Coach, was da auch nicht eine ganz unwichtige Position ist.
Der glaube ich auch der Playcaller ist tatsächlich bei der Stefanski.
Ja, plus dazu, also der Special Team Coordinator soll jetzt die Head Coach Funktion übernehmen für das Spiel. Plus natürlich dazu, dass die Steelers oder die Browns sich sehr schwer getan haben letzte Woche und da haben Steelers einfach alle geschont. Ne? Da hat ja überhaupt keiner gespielt.
Ja.
Da sieht man, was das ausmacht, wenn halt nicht wie immer bisher die Nummer 1 und 2 Seed frei haben, sondern nur noch Nummer 1, weil sonst hätten die mit den Startern gespielt. Das verspreche
absolut.
Ich dir.
Absolut.
Ne?
Absolut.
So haben sie gewusst, okay, auch wenn wir gewinnen und die Bills gewinnen auch, hilft es uns nichts, direkt im Vergleich verloren, sind wir halt weiterhin Nummer 3. Und aus dem Grund ist mir der Tipp dann relativ leicht gefallen, weil ich glaube, so haben die Cleveland Browns und dann auch noch auswärts, zu Hause hatten sie ja Fans, ich weiß nicht, wie viele da waren. Ich fand das Stadion aber relativ voll. Ich würde sagen, so ein Drittel war das bestimmt. So jeder fünfte Platz frei und dann saßen da zwei und dann wieder fünf frei, so gefühlt. Jetzt habe ich es nicht nachgeguckt.
Ja, ja.
Aber ich denke, also von daher sind die Cleveland Browns one and done.
Ja, das ist auch meine Befürchtung und zwar tatsächlich auch aufgrund dieser Corona-Geschichte. Also hätten die irgendwie alle gehabt, hätte ich wahrscheinlich, ich gebe zu, immer noch auf Pittsburgh getippt, weil halt, also es war wirklich erschreckend, wie schwer die Browns sich letzte Woche gegen die Steelers Backups getan haben. Ne? Und da war kein TJ Watt, da war kein Marquise Pouncey auf Center, da war kein Ben Roethlisberger, da war einfach niemand. Und trotzdem haben die irgendwie 21-22 oder so nur gewonnen. 24-22.
Ja,
so,
genau.
Das ist nicht gut. Sondern wenn dir jetzt noch die ganzen Leute fehlen, macht's nicht besser. Es ist in Pittsburgh. Pittsburgh hat, der Meinung bin ich immer noch, wird immer noch eine Rechnung offen haben mit den Browns für diese Myles Garrett-Nummer.
Mhm.
Auch wenn sie sich letzte Woche so halbwegs benommen haben, ne? Aber da ging es halt auch für die Pittsburgh Steelers einfach um gar nichts mehr.
Ganz anderer Hype jetzt.
Ja, ne? Genau, es ist eine ganz andere Geschichte. Es ist in Pittsburgh und ich habe tatsächlich nochmal nachgeguckt, die Pittsburgh Steelers haben 17 Spiele am Stück gegen die Cleveland Browns daheim gewonnen.
Mhm.
17 Spiele. Das ist schon relativ viel. Was mir bei den Steelers so ein bisschen, was mir missfällt, und das habe ich die ganze Saison schon gesagt tatsächlich, es sind zum einen zu viele Receiver-Drops, also für das System, was die spielen, lassen sie zu viele Bälle fallen und sie haben einfach kaum ein Running-Game.
Ja, haben sie das schlechteste Laufspiel der NFL?
Ja. Irgendwie so, also James Conner letzte Woche 39 Yards.
Ne? Und also die Bills haben die Steelers ja auch schon gespielt, ne? Da hatten sie das erste Spiel verloren. Also es gab da so eine relativ lustigen Post irgendwo. Da stand dann halt, ne, sie haben da wirklich echt gegen Gurken erstmal gewonnen. Und dann haben sie quasi zweimal gab es wohl irgendwie Spiele, wo, ich habe die jetzt auch nicht so wirklich verfolgt, wo es aber wohl offensichtlich war, dass die Schiedsrichter da schon so ein bisschen die Finger mit im Spiel hatten, manchmal.
Glückliche Calls. Ne,
dann verloren sie gegen das Practice Squad der Baltimore Ravens, weil bei denen nämlich alle gesperrt waren.
Sie haben gerade so gewonnen. Bevor sie gegen euch gespielt haben, haben sie gegen Washington verloren.
Genau, und dann das war nämlich das Letzte, dann lost against a team with no name.
Ja, genau.
Die waren das schlechteste 11-0-Team aller Zeiten. Verspreche ich hier.
Ja, ich meine, manchmal muss man natürlich Glück haben, ne? Aber also ich hätte auch gedacht tatsächlich, dass die erste Niederlage gegen euch kommt, also gegen die Bills. Dass es die Woche vorher gegen die Washingtoner schon geknallt hat, war überraschend, aber auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, konsequent aus den letzten Ergebnissen. Die Steelers haben eine gute Halbzeit abgeliefert gegen die Colts vor zwei Wochen. Das hat gerade so gereicht, ja. Allerdings, und deswegen bin ich halt auch bei den Steelers, wie gesagt, zum einen die wirklichen Corona-Probleme bei Cleveland, und diese Spieler werden halt definitiv nicht da sein. Die sind Corona-positiv getestet worden. Kein Head Coach, ich glaube, drei weitere Coaches gesperrt. Also wirklich ganz, ganz schwierig. Plus, und das muss man halt auch sehen, die Pittsburgh Steelers hatten auch Corona-bedingt, wurde ihre Bye-Week damals verschoben, und die hatten in Woche 4 ihre Bye-Week. Also ziemlich am Anfang. Haben jetzt aufgrund dieses, dass der Number 2 Seed und keine Bye mehr hat, letzte Woche im Prinzip alle Leute geschont. Das kann natürlich immer gut sein oder schlecht sein. Das ist ja bis heute die alte Diskussion. Ich glaube aber, dass es den Steelers in dem Fall wirklich gut getan hat. Einfach mal,
auch ein Roethlisberger, der ist A, nicht mehr der Jüngste, und B, hat er sowohl schon einige Football-Verletzungen, und dann ist er ja auch noch irgendwie mit dem Gesicht auf dem Motorrad von Laster gefahren, so Sachen. Also ich glaube, also gerade so jemand tut so eine Pause richtig gut, ne? Weil der kann sich halt innerhalb von so einer Woche nicht mehr regenerieren, wie jetzt ein Mit-20er sozusagen. Ne?
Ja, ja, genau.
Der hat das bestimmt gut brauchen können, also mental als auch physisch, sich da mal ein bisschen rauszunehmen. Für andere Teams, also mein Team, die Bills, haben ja quasi erste Halbzeit fast volle Power gespielt.
Ja.
Es gab so einen Tre'Davious White in der Defense, der war überhaupt nicht active. Ne? Gab schon so zwei, drei Starter, die nicht gespielt haben.
Ja, aber die haben schon viele Starter gespielt.
Allen, und haben dann halt in der zweiten Halbzeit haben sie die ganzen Backups reingebracht. Ja. Das fand ich aus der Sicht gut, sowas für ein Team im Alter. Das sind die Steelers aber nicht.
Ja, genau. Also von daher, das kommt halt dazu. Der hat eine Woche gerestet, und ich glaube, das tut dem Roethlisberger einfach gut.
Ja.
Und aus diesem Grund, ich hätte es den Browns irgendwie gewünscht, aber mit den ganzen Problemen, die haben, denke ich auch, dass die Steelers das machen.
Und als Letztes vielleicht zu dem Spiel, sollten die Bills ihr Spiel gewinnen, ist das der Gegner, der Sieger dieses Spiels?
Das stimmt. Das stimmt, ja. Für die Bills, glaube ich, egal wer gewinnt, sehr angenehm. Also es sind beide keine Teams, vor denen man Angst haben muss.
Ja.
Gut, kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist Sonntag 22.40 Uhr deutscher Zeit. Das sind die Chicago Bears 8-8 mit dem diesjährigen erstmals eingeführten 7. Wildcard-Spot. Zu Gast bei den New Orleans Saints, die 12-4 in die Playoffs bringen quasi. Generell, was hältst du von diesem 7. Playoff-Spot? Fan oder nicht Fan davon?
Och ja, also ich finde, auf der einen Seite natürlich ist es gut für die Teams, die jetzt drin sind. Ich tue mich grundsätzlich ein bisschen schwer. Das liegt halt, sag ich mal, sozusagen an meiner deutschen Mentalität, die mit Fußball natürlich aufgewachsen ist, wo es halt, also wenn es jetzt wirklich anders noch gelaufen wäre, hätte sein können, dass die Giants mit 6-10 in die Playoffs gekommen wären. Und dann bleiben aber dann die Dolphins mit 10-6 draußen. Ne?
Ja.
Also das ist eine Sache, da habe ich echt Probleme mit. Ne? Mhm. Nicht, weil ich jetzt die Giants nicht mag oder so.
Nee, es geht ja generell drum.
Finde.
Ja, ja. Ich finde es auch nicht richtig.
Die hatten da diese ewig langen Playoff-Draw, längste der Liga, und hast du nicht gesehen. Denen ist das zweimal passiert in dieser Zeit, dass die besser waren als ein NFC-Team, was in die Playoffs kam, weil es einfach ihre verkackte Division gewonnen hat.
Ja, also, nochmal, also, kein NFC East-Team hätte dieses Jahr überhaupt in die Playoffs kommen dürfen, egal ja. wie das heißt.
Es gab ja auch ein Team ohne Namen.
Ja, das ist drin, aber halt auch mit einem negativen Rekord. Ne? Ja. Also, das muss man halt schon sagen.
Ich meine, du hast jetzt 32 Mannschaften, davon sind 14 in Playoffs. Das ist mittlerweile, finde ich, relativ viel irgendwo.
Ja.
Es bringt, ich finde es eigentlich für die Fans ganz gut. Auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade halt, und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Bills jetzt die Nummer 2 Seed haben, dass dieses Team, was jetzt die Nummer 2 Seed hat, und ich finde, so eine 13-3-Saison trifft ja jetzt auf Buffalo zu, der Nummer 2 Seed in der NFC hat einen Sieg weniger, also 12-4. Ja, dass du dann in der sogenannten Wildcard spielen musst, finde ich schon ein bisschen hui.
Ne? Ja, finde ich auch, zumal ich auch
finde, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt wird die Saison ja auch noch verlängert, ein Jahr, im nächsten Jahr, 17, um ein Spiel mehr. Ja. Aber wahrscheinlich wird es dann ein Preseason-Game weniger geben, denke ich mal.
Hoffentlich.
Naja, also so gemischt. Ich, jetzt, ne, klar, vor allem die Teams, die jetzt als Nummer 7 reingekommen sind, die finden es natürlich, die Fans richtig gut und die Teams natürlich auch. Ich nehme das mal so mit. Also, ne, ja. Es ist so ein bisschen, ich bin 50-50, was das angeht.
Mal schauen, wie das ist. So wie ich zum Beispiel beim College gern größere Playoffs hätte, bin ich hier auch tendenziell, also ich, mal schauen, wie sich's ausgeht. Ich finde halt, es nimmt vor allen Dingen, dadurch, dass der Number Two Seed keine Bye mehr hat, nimmt das irgendwie so halt einigen Teams manchmal, also ne, wie du gesagt hast, hätten die Steelers noch eine Chance auf den Number Two Seed gehabt, hätten die letzte Woche Vollgas gegeben.
Ja.
Dadurch haben sie es halt nicht mehr. Sondern, das finde ich so ein bisschen, also man gibt den Jungs halt irgendwie nichts zum Spielen dafür, ne? Also, wenn der Number One Seed klar ist, dann hast du irgendwie so, ja, Division E gewonnen, so nach dem Motto, ne, da brauche ich mich nicht mehr groß anstrengen.
Ja.
Das finde ich so ein bisschen schade und ich finde halt auch, wie du sagst, wenn ich der Number Two Seed bin, dann will ich, also was, warum spielen die Wildcard? Dann macht zwei Teams mehr und lasst halt, ne, dann macht's halt so irgendwie, dass dann halt die erstmal die Schlechten in der Wildcard sich treffen oder die nicht ganz so hochplatzierten sich in der Wildcard treffen. Aber gut. Die Bears, wie gesagt, mit 8-8 durch die Cardinals-Niederlage letzte Woche in die Playoffs gerutscht. Ausgerechnet die Bears. Ich bin ja immer noch fasziniert, dass dieses Team überhaupt 8 Spiele gewonnen hat. Das irritiert mich immer noch. Was mich auch irritiert hat, was ich noch gesehen habe bei meinen Recherchen, diese beiden Teams haben diese Saison schon mal gegeneinander gespielt und haben tatsächlich, sind in Overtime gekommen. Und das hat mich, also ich bin sehr, ich gebe zu, wäre dieses Spiel in Chicago, hätte ich wahrscheinlich die Bears genommen. Einfach weil Drew Brees ist jetzt halt alt, ne? Also man muss sich ziemlich im Klaren darüber sein, das könnte das letzte Drew Brees-Spiel seiner Karriere gewesen sein. Auch wenn er es noch nicht so ausgesprochen hat, aber es könnte gut sein. Und wäre es halt in Chicago gewesen, es wäre kalt gewesen, das mag Drew Brees überhaupt nicht. Aber es ist in New Orleans und damit haben sie halbwegs Chancen. Was mich auch so ein bisschen immer, also die Saints haben ja im Prinzip das gemacht in den Playoffs in den letzten Jahren, was die Atlanta Falcons dieses Jahr in allen Spielen gemacht haben. Sie haben sehr kreative Wege gefunden, in der ersten Runde rauszufliegen. letztes Jahr ja gegen, letztes Jahr gegen die Vikings, vorletztes Jahr gegen die Rams mit diesem nicht gegebenen, da konnten sie jetzt nicht ganz so viel für, diesen Pass Interference Call, wobei man natürlich sagen muss, das war ein Play, das hätten sie vorher auch gewinnen können und die Interception, die dann Drew Brees in Overtime geworfen hat, hat halt auch nur Drew Brees geworfen. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt heute noch gelesen, der Defense Back Coach der New Orleans Saints ist auch im Head Coach Rennen jetzt irgendwo mit drin oder wird zumindest interviewt dafür. Die Saints haben eine sehr gute Defense, das haben sie. Die Bears haben sie natürlich auch. Und Mitchell Trubisky sieht wie immer im Dezember aus wie ein NFL Quarterback. Die restlichen Monate halt nicht so. Die Saints werden definitiv nicht Alvin Kamara haben, denn der ist ja positiv auf Corona getestet worden. Der Backup, ich komme gerade nicht auf den Namen, der sollte da sein, weil er ja nur Close Contact war. Michael Thomas wird zurück sein auf Wide Receiver, das wird sicherlich helfen. auch wenn die Bears Defense gegen den Pass besser ist als gegen den Run.
Obwohl Kamara ja nur 67 Yards hatte aus 12 Carries, ne, also in dem Spiel, das in die Overtime ging.
Ja, ja. Ja.
War Leading Receiver, 9 Receptions für 96 Yards. Wenn man die Scrimmage Yards jetzt sieht, ist er natürlich über 150, ist halt, über
150. Ja. Ja. Das ist halt das Ding bei Kamara, finde ich. Der ist jetzt nicht der beste Running Back. Also es gibt definitiv Running Back, viel mehr Running Backs mit mehr Yards, aber die Scrimmage Yards machen es bei dem halt aus. Ja, also der ist schon halt sehr zuverlässig für Breeze. Ich habe die Saints in dem Spiel, einfach aufgrund des besseren Quarterbacks und weil es halt in New Orleans ist.
Ja, ich auch.
Gut. Dann sind wir uns da auch einig. Mal gucken, ob wir überhaupt ein Challenge-Game zusammenbekommen diese Woche.
Ich glaube nicht. Also was ich gesehen habe, kriegen wir das nicht zusammen.
Okay, ja, dann ist das diese Woche so. Und kommen zum frühen Spiel am Sonntag, 19 Uhr. Die Baltimore Ravens 11-5 in der Regular Season. Zu Gast bei den Tennessee Titans ebenfalls 11-5 in der Regular Season.
Und das ist mein Wow-Spiel, ne? Also vom Matchup her. Das ist auch das Spiel, wo ich am meisten drüber nachgedacht habe, was tippe ich jetzt hier, ne? Und wen tippe ich da?
Ja.
Und ich glaube, du fängst jetzt damit auch nochmal an und ich werde dir dann sagen, wie meine Entscheidung zustande gekommen ist. Da wirst du herzlich drüber lachen und jeder, der uns dann hört, wird darüber auch lachen, aber das halte ich mir für später auf.
Okay. Ja, okay, ich habe die Titans. Auch wenn in diesem Spiel sehr viel Historie steckt, also wer schon etwas länger Football guckt, in den 2000ern, ich meine, es war sogar im Jahr 2000 glatt, war es Ray Lewis, der in Tennessee damals in einem Playoff-Game eine Interception gefangen hat und damals die Super Bowl-Hoffnungen der Titans begraben hat. Da fing diese Rivalität so ein bisschen an. Dann gab es dieses Spiel letztes Jahr schon in den Playoffs. Wir erinnern uns, das war das Spiel, wo Thomas vorher noch große Töne gespuckt hat, von wegen, naja, die Gegner letzte Woche, die wollten halt Derrick Henry nicht tackeln. Wir machen das natürlich ziemlich ganz anders als Baltimore Ravens. Und am Ende kam dabei raus, dass Earl Thomas als Vorblocker für Derrick Henry umfunktioniert wurde. Mhm. Das ist heute einer meiner Lieblingsmemes, sehr großartig. Earl Thomas hat sich davon auch nie wieder erholt. Ich glaube, der hat
eigentlich derselbe.
Ja, ne, also ich glaube, der hat nicht mal ein Team aktuell. Ich glaube, der ist gecuttet worden.
Ja, ich habe gerade bei uns in der Gruppe bei Facebook gelesen, dass irgendwo das Gerücht gestreut wurde, dass Earl Thomas mit den Bills gesigned hätte.
Oh, besser nicht.
Nee, hat er auch nicht. Also
besser nicht.
Wir haben so jemanden, auf den komme ich gleich nochmal, bei uns in der Gruppe, der weiß alles so. Das ist unser, ne?
So jemanden braucht man.
Ne, ja. Hat jemand was gehört, Earl Thomas hat bei uns Bills unterschrieben. Ja. Hab was auf Instagram gelesen, das stimmt nicht. Da ist leider eine Seite, die gerne trollt.
Ah, okay.
Auch eingefallen ist ein Mix aus wenig richtigen und vielen Fake News.
Okay. Ja, ist glaube ich, wie gesagt, auch nicht gut. Der Mann ist absoluter Lockerroom-Cancer.
Ja.
Genau, dann war das, wie gesagt, letztes Jahr. Und dieses Jahr haben die beiden Teams ja auch schon mal gegeneinander gespielt. Und wer ein bisschen mehr Football guckt als nur Run-Football, weil er halt nur das empfängt, der hat vielleicht gesehen, dass es vor dem Spiel schon fast zu einer Prügelei gekommen ist, als die Titans ja ihr Huddle auf dem Logo gemacht haben, der Ravens, und die Headcoaches sich fast geschlagen hätten. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, die Ravens gewinnen mit 40 Punkten Unterschied. Die Titans haben es dann letztendlich gewonnen, muss man sagen, hätte ich nicht gedacht. Das war unerwartet. Ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass es eine ähnliche Retourkutsche jetzt geben wird am Sonntag vor diesem Spiel. Und da ist definitiv eine Menge Pfeffer drin, das muss man sagen. Die Titans Defense hat definitiv einen Schritt zurück gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Sind, glaube ich, insgesamt nur 28. oder sowas overall. Mhm. Das ist nicht ganz so gut. Gerade gegen ein wirklich starkes Run-Game der Ravens, das muss man ganz klar sagen. Ich habe deshalb die Titans, weil ich glaube, dass die Titans overall, vor allen Dingen in der Offense, halt ausgewogener sind als die Ravens. Also es tut mir leid, Lamar Jackson hat selten mehr als 20 Passversuche. Davon kommt maximal 50% im Normalfall an. Der Top-Receiver hat meistens nur so um die 60 Yards. Und du weißt halt, es ist Run-Game.
Ja.
Du weißt es, auch wenn die Ravens das wirklich gut machen, aber du weißt es einfach. So, und Ryan Tannehill hat sich wirklich super gemacht in Tennessee. Hätte ich ihm auch nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Und ja, die Titans haben Derrick Henry und den werden sie nutzen bis zum Umfallen. Und das ist auch die Stärke der Titans. Ähnlich wie bei den Ravens, dass sie halt bis ins vierte Quarter wirklich toll laufen können. Ich habe vorhin noch ein Bild gesehen von Derrick Henry mit seiner O-Line, der ja gesagt hat, so, ja, war ein Team-Effort, ne? Und man kann irgendwie so, die stehen so nebeneinander und wenn Derrick Henry nicht einfach schmaler wäre als diese O-Liner, könnte man ihn nicht davon. Das ist, der Typ ist der Hammer. Also muss man ja sagen. Derrick Henry
mag, ist, ich, warum sagt ihm das keiner? Dass es aussieht, als ob er getrockneten Kot hinten aus dem Helm
rausbringt. Ja, aber er ist wenigstens einer der smarten Menschen und hat, ja, muss man ja sagen, aus regeltechnischer Sicht, denn die ganzen Herrschaften, die ja gerne ihre Haare da so wild hinten raushängen lassen, du darfst da halt dran tackeln. Ne? Lange Haare sind Teil der Ausrüstung.
Ja.
Vielleicht könnte man das optisch anders lösen, aber er ist zumindest so schlau und bindet sie ein bisschen zusammen.
Also das ist zusammengebunden. Ich habe ihn jetzt noch nicht so ohne so gesehen. Okay.
Ja, ja, das ist so
zusammengebunden. Verzeih ich ihm das mal.
Ja, 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 ja.
Derrick Henry ist klar, ist ein riesen Fear-Factor. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass viele Teams schon gegen die Ravens gespielt haben und die wissen natürlich, was die machen.
Ja.
Lamar Jackson ist halt schnell wie ein Affe. Echt unglaublich, auch was der
vermutet. Dem hat lustigerweise gefühlt die Corona-Erkrankung geholfen. Ja. Also ich fand, nach Corona war der auf einmal deutlich besser als vorher.
Er hat sich ein bisschen nochmal mit dem Playbook beschäftigt oder so.
Möglich.
Aber das ist also wirklich dieses Spiel, ne? Ich habe da lange drüber nachgedacht. Und wir haben jetzt noch ein Challenge-Game.
Ah, okay.
Ich bin nämlich bei den Ravens, weil ich habe das, ne, Derrick Henry und auch Tannehill, aber ein Wissen heißt nicht stoppen, sagt man ja so schön. Jeder weiß, dass die laufen. Ne? Und die, Tennessee wird Henry benutzen bis zum Erbrechen und das wissen natürlich auch die Ravens und die Ravens laufen, die waren jetzt über 400 Laufyards letzte Woche, ne?
Naja, das ist schon krass.
Team-Record also. und. Ich habe dann meine Frau gefragt, hör mal, hör dir das mal an. Hör mal zu, Baltimore Ravens oder Tennessee Titans, was glaubst du, wer gewinnt? So Frauenlogik,
Frauengefühl.
Das hat sie gemacht, ja, das Erste, was du gesagt hast. Baltimore Ravens, ja, deswegen sind die Ravens mein Pick.
Okay, ja. Das ist manchmal wie im Fantasy-Football, ne? Gewinnt auch immer. Letztes Jahr hat eine Freundin von einem Spieler von uns in der Liga mitgespielt, die hat die ganze Liga gewonnen, obwohl die irgendwie Kicker in der ersten Runde gedraftet hat. Also das sind so Sachen,
Ich bin in der ersten Runde Christian McCaffrey gedraftet.
Ich auch.
Ne? Und in der zweiten Runde habe ich Julian Edelman gedraftet.
Wie heißt der Receiver von Tampa Bay, der die Hälfte der Saison verletzt war? Godwin? Mhm. Goodwin?
Ja.
Ja, das war mein Number 2-Pick. Katastrophe. Ja.
Dann habe ich, hab ich Josh Allen gedraftet. Das hat mich wenigstens ein bisschen gerettet.
Oh ja, der hat mir in der einen Liga, die ich gewonnen habe, hat Josh Allen mir das am Ende gewonnen. Ja, da habe ich tatsächlich den imaginären Super Bowl gewonnen, weil er im letzten Spiel nochmal so schön rausgehauen hat. Also in Woche 16. Mhm. Ja, also ich freue mich megamäßig auf dieses Spiel am Sonntag. Ich glaube, es könnte eins der schnelleren werden. Da die Uhr könnte viel laufen. Das könnte spaßig werden. Für dich die Ravens, für mich die Titans. Es würde mich nicht wundern, wenn die Ravens gewinnen. Ich freue mich aber, wenn die Titans gewinnen.
Es würde mich auch nicht wundern, wenn das Ding in Overtime geht.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Also es ist wirklich echt, das ist von meiner Sicht das Matchup am Wochenende, wo du wirklich die größten Schwierigkeiten hast, einen Favoriten rauszufiltern. Ja. Und darum halt, ne, du, nach langen Gedanken hast du den Call mit Tennessee gemacht und nach langen Gedanken konnte ich mich nicht entscheiden. Meine Frau hat gesagt, gut, dann ist es so.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Die Tampa Bay Buccaneers, achso, das Spiel ist von Samstag auf Sonntag, 2.15 Uhr deutscher Zeit, also quasi Saturday Night. Die Tampa Bay Buccaneers mit 11-5 aus der Regular Season, zu Gast bei Lokomotive Washington 7-9, das Team, das es zumindest nach Rekord nicht verdient hat, in der Preseason, in den Playoffs zu sein. Ich meine, damals war das nicht Seattle damals auch mit 7-9, die damals mit diesem irren Marshawn Lynch Run die Saints rausgeworfen haben. Ja, ne, das war auch so eine Nummer. Also ich habe die Buccaneers. Ich würde es Alex Smith von Herzen gönnen, obwohl er bei Washington spielt. Selbst als Giants-Fan wünsche ich diesem Mann wirklich alles Gute.
Ja, wenn er überhaupt kann, ne?
Ja.
Das hat ja da irgendwie eine Leistenzerrung, glaube ich.
Ja, irgendwie sowas.
Limitiert, der Headcoach hatte schon gesagt, dass er sich vorstellen kann, also Ron Rivera, dass er sich vorstellen kann, dass er beide Quarterbacks spielen lässt, sowohl den Heinicke als auch Alex Smith.
Ja.
Und das in einem Playoff-Spiel. Ne? Und Heinicke ist ja jetzt nicht jemand, der schon mal viele Snaps gehabt hätte diese Saison in seinem Leben.
Also interessant fand ich, das Washington Football Konglomerat ist mit Alex Smith 5-1 und ohne Alex Smith halt 2-7. Das zeigt, was der Typ einfach für dieses Team ausmacht. Auch wenn die nie spektakulär gewonnen haben. Und das war so letztendlich das auch, was ich vor der Season gesagt habe. Ich hatte Washington bei 2-14 so in meinem Preseason-Tipp. Allerdings halt, ich habe immer gesagt, unter der Voraussetzung, dass Dwayne Haskins der Quarterback ist. Mhm. Weil Alex Smith ist jetzt vielleicht kein Überquarterback, aber er ist auf jeden Fall ein guter Quarterback. Jemand, der sehr akkurat ist, der, glaube ich, mehr so unter dem Task Game Manager läuft, mhm. ja, als mehr jetzt unter dem.
Ist das.
Ja, ja.
Und jedes Mal, wenn da irgendwer hinkam, ne, und ihn tackeln wollte, oder habe ich mir gedacht, so, nein!
Du nicht!
Nein!
Lass den Arm anleben. Ja.
Ja, und also dazu kommt halt, dass Tom Brady hat mehr Playoff-Erfahrung als alle Spieler von Washington zusammen.
Ja, ja, das stimmt.
Ganz klar, Buccaneers. Das ist das deutlichste Spiel des Wochenendes.
Ja, ich glaube auch, es gibt die einzige Mini-Chance, die Washington hat. Also in den Playoffs ist ja immer alles Mögliche.
Ja.
Die einzige Mini-Chance, die Washington wirklich hat, ist halt, dass die dass Washington es schafft, mit seinen Front Four Tom Brady so durch die Gegend zu werfen, dass er keinen Bock mehr hat. Das ist das, was schon immer gegen Tom Brady geholfen hat.
Also das Kryptonit von Tom Brady ist ja eigentlich eine starke Defense-Line und kaltes Wetter.
Ja, genau. Genau. Beides findet man in Washington, wobei ich ja glaube, das kalte Wetter ist halt so, das sollte er aus Boston eigentlich kennen. Ne? Also,
Und ich meine, jetzt muss man gucken, Chase Young, der eine super Rookie-Saison gespielt hat, hat sich natürlich schon was geleistet. Ne?
Er hat schön einen rausgehauen schon im Vorfeld, ja.
I want you, Tom, und der spielt jetzt auch nicht gegen den schlechtesten O-Liner auf der anderen Seite, ne?
Ja.
Ja.
Also wie gesagt, ich denke auch, die Buccaneers werden das sehr deutlich gewinnen, auch wenn es so diese Mini-Chance für Washington gibt, aber die ist halt wirklich so minimal. Mike Evans wird wohl auch spielen bei den Buccaneers. Die Buccaneers-Offense ist einfach so, wirklich so gut bestückt. Die Defense ist sehr stark, vor allen Dingen gegen den Run. Und Washington ist ein Team, das sehr runlastig ist. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sie das gewinnen, Chapeau, die Niederlage nehme ich in Anführungszeichen gerne, aber dran glauben will ich nicht wirklich. Von daher, ab zum nächsten Spiel, und das hat mir auch noch ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, gestehe ich. Ja. Samstag, 22.40 Uhr, die LA Rams, 10-6 ihres Zeichens in der normalen Season, zu Gast bei den Seattle Seahawks, 12-4.
Ja. Also die einzigen Kopfschmerzen, die ich da hätte oder haben werde, ich gehe davon aus, dass Jared Goff nicht wirklich, entweder gar nicht fit ist oder dass er limitiert ist. Der hat einen gebrochenen und ausgekugelten Daumen als Quarterback.
An der Wurfhand.
Ja, also normalerweise 6 Wochen.
Ja,
Wochenbruch ist der vernünftig verheilt ist. Du kannst mir nicht erzählen, dass selbst wenn der spielen sollte, der den Ball so greifen kann und damit auch werfen kann, wie er es mit einer gesunden Hand könnte. Das ist medizinisch nicht möglich.
Und er ist mir halt schon mit einer gesunden Hand eigentlich nicht gut genug.
Also, klar, die haben so ihre Highlights, aber also wenn Goff nicht spielen kann, ist das Ding für mich ganz klar bei Seattle, weil der Quarterback von, da kommt es gar nicht auf den Namen.
John Walford.
Der hat ja vorher irgendwie 600 Tage keinen Ball geworfen und auch nicht in einer. Also.
Ja, absolut. Der war vorher Finanzberater. Zwischenzeit.
Genau. Ja, ja. Das wäre eben so Brian Billig-Style, ne? Hol 3 Typen von der Tankstelle und die spielen dann Football und gewinnen den Super Bowl. Ja.
Eher nicht. NFL.com hat aktuell auch Walford als Quarterback, als Starting Quarterback da stehen. Und es tut mir leid, das ist einfach nicht gut genug. Ja, also auch wenn die letzte Woche mit Walford gegen die Cardinals gewonnen haben, aber auch die Cardinals sahen wirklich furchtbar aus. Und von den 18 Punkten, die die Rams gemacht haben, hat halt 9 die Defense gemacht.
Ja, kann nicht stehen. Kyler Murray konnte auch nur ein bisschen spielen.
Ja. DK Metcalf sieht in den letzten Wochen gut aus, hat sich gegen Washington ja so ein bisschen verletzt und war auch in den beiden Spielen in der Season ziemlich abgemeldet bei Jalen Ramsey. Da war nicht viel zu holen. Generell die Rams-Defense, natürlich das Prunkstück dieses Teams, da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja.
trotz Offense-Genies Sean McVay sieht die Offense nicht so geil aus. Das muss ich sagen, hat mich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, es hat mich schon irritiert, dass sie halt quasi mit der Offense nur 9 Punkte hinbekommen haben gegen die Cardinals, auch wenn es der Backup-Quarterback ist. Aber wenn ich ein angeblich solches Offense-Mastermind bin, sollte ich irgendwie Wege finden, meine Offense so ein bisschen ans Laufen zu bekommen. Das haben sie nicht geschafft und aus dem Grund, weil ich einfach glaube, auch wenn Russell Wilson sicherlich definitiv nicht der MVP der Liga wird, wie es ja Anfang der Season geschrien wurde, ist er halt immer noch ein besserer Quarterback als John Wolford.
Ja.
Von daher Seahawks für mich und auch Seahawks für dich, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hast du richtig verstanden,
ja. Sehr gut. Und damit zum letzten Spiel, das wir besprechen, aber dem ersten Spiel an diesem Wochenende. Die Indianapolis Colts reingerutscht durch die Niederlage der Dolphins. Zu Gast bei den an Nummer 2 platzierten Buffalo Bills, 13-3, sehr guter Saisonabschluss. Und da lasse ich selbstverständlich dir den Vortritt für dieses Spiel.
Ja. Also wir haben es ja im Vorfeld schon besprochen, dass wir dieses Spiel, und darum haben wir es auch ans Ende gelegt, ein bisschen ausführlicher besprechen.
Genau.
Wenn die Giants in den Playoffs wären, wären es zwei Spiele, die wir ausführlich besprechen. Ne? Das ist halt immer so, wenn einer der Moderatoren da eine Leidenschaft für hat. Wir sind ja jetzt hier nicht neutral in dem Sinne. Ne?
Überhaupt nicht, müssen wir nicht.
Von daher ganz klar. Also ich habe das vorhin schon mal erwähnt. Wir haben bei uns in der Bills Mafia Germany gibt es den Tommy. Der Tommy, der hört das bestimmt dann später auch an. Das wird natürlich bei mir in der Gruppe auch verlinkt, dieser Podcast, den wir heute machen. Und der ist so für alle Neuigkeiten, der weiß das immer irgendwie am schnellsten und am genauesten. Das ist unser Ian, also wir nennen ihn Tommy Röpelpört, weil der
Röpelpört.
Hat
das mal bekommen, ne? Okay, ja.
Unser Ost-Rappoport sozusagen. Und dann habe ich gesagt, hör mal, tu mir mal einen Gefallen und stell mir doch mal alles so zusammen, was die Bills diese Saison an Franchise-Rekorden aufgestellt haben. Ne? Mhm. Und du darfst halt nicht man darf nicht vergessen, dazu, auch wenn sie alle 4 verloren haben, gehört die Mannschaft, die 4-mal unter Jim Kelly als Quarterback und mit Marv Levy als Headcoach 4-mal am Stück im Super Bowl waren. Davon waren sie 2-mal, nämlich 91 und 92, 13-3. Das war bisher die beste Saisonbilanz der Bills, die wir diese Saison eingestellt haben. Und gerade im Vorfeld der Saison, also wenn man das zum Beispiel mal vergleicht mit den Green Bay Packers, wir haben, also unsere Gegner haben einen deutlich positiven Rekord, die Packers haben einen deutlich negativen Rekord, wenn man alle Gegner zusammenrechnet.
Ja.
Die Bills haben die meisten Spiele der NFL gewonnen gegen Teams mit einem positiven Rekord. Ne? Und da waren Teams bei, die in den Playoffs sind, dazu gehören die Steelers, dazu gehören die Seahawks, dazu gehören die Rams.
Ja.
Alles keine Laufkundschaft.
Nein.
Ne? Verloren haben wir auch gegen 2 Teams aus dem Platz. Das waren die Chiefs und das waren die Titans. Und das Titans-Spiel war eine richtige Klatsche. Und die hat uns in dem Sinne richtig gut getan, weil wir danach, da sind die so ein bisschen aufgewacht. Auf der anderen Seite, diese Titans- und Chiefs-Niederlage, die kamen direkt hintereinander. Und es stand bis 4 Tage vor dem Titans-Spiel nicht fest, ob Buffalo gegen die Titans spielt oder 6 Tage später dann gegen die Chiefs. Und wenn sie nicht gegen die
Titans spielen, ich erinnere mich, das war diese Covid-Nummer.
Ist es Chiefs-Spiel später und.
Ja,
das
ja,
heißt, sie mussten sich
das war
auf
wild.
2 Teams vorbereiten.
Ja, das war
und
wild.
In der NFL ist das, also die Vorbereitung, ich meine, jeder, der hier Football gespielt hat, der weiß, wie man sich hier schon vorbereitet. Dagegen, wie sich ein NFL-Team, und ich war ja ein paar Mal in Buffalo und war auch beim Training und bei Theorieeinheiten, ist das hier Kiki-Kaka, was wir machen. Ne?
Ja, ich glaube, das, was wir in einer Woche machen, machen die in 2 Stunden.
Ja, so ungefähr. Und auch vom Arbeitsaufwand her. Ne? Also so ein Headcoach, der hat am Tag, schläft der 6 Stunden. Wenn die zum Beispiel sonntags oder montags im Monday Night gespielt haben und dann am Sonntag wieder spielen, du glaubst du nicht, dass der noch nach Hause fährt. Der schläft wo die arbeiten, macht ein paar Stunden die Augen zu und sonst sitzen die da und machen und machen und machen.
Ja, sagen die Familien ja auch, ne? Wenn man so Hard Knocks guckt und so, dann sagen die immer, ja, wir sehen uns dann in einem halben Jahr so gefühlt.
Genau.
Ne? So vorher.
Also das ist, es ist, und sich auf 2 Gegner und das halt beides keine Laufkundschaft vorzubereiten, war schon schwierig. Aber zurück, also es ist jetzt so, dass wir den Rekord aus 2002 gebrochen haben, die meisten Passyards der die wir jemals geschafft haben in der Saison. Alt war von Drew Bledsoe 3.995, jetzt sind es 4.620 von Josh Allen. Ja. Die meisten Touchdowns insgesamt in einer Saison, 40, also vom Quarterback her 39 war der Rekord, das 91. Insgesamt hat Josh Allen 46 Touchdowns geschafft.
Ja.
Wenigsten Punts in einer Saison mit 16 Spielen.
Der Rekord, ja, stimmt, war, das habe ich auch in einem Spiel, sagte der das irgendwie, der Kommentator, ja, sagte der, so, drittes Quarter, der Bills Panther darf dann heute auch mal, so nach dem Motto.
Genau. Also, wir haben 54 Mal in 91 gepuntet und diese Saison waren es 41 Mal.
Ja.
Und das ist echt nicht viel.
Nee,
das ist die meisten viel. Punkte in einer Saison für einen Kicker, 141 von Tyler Brass, und das ist ein Rookie, den haben die gedraftet in der 5. Runde. Da haben alle gesagt, so, warum draften die denn einen Quarterback jetzt schon? Quarterback, ein Kicker.
Panther,
Kicker, und am Kicker, Anfang war der echt nicht so besonders gut, aber der hat es echt gerissen danach. Ne? Mhm. Da musste er sich ein bisschen akklimatisieren. Höchste Completion Percentage, Josh Allen, 69,23%. Das waren 396 von 572. Und der alte Rekord war aus 2005 von Kelly Holcomb mit 67%. Der hat aber nur 155 Pässe complete gehabt. Das heißt, er hat nicht die ganze Saison gespielt.
Ja, man hat ja auch deutlich weniger den Ball geworfen einfach zu der Zeit.
Meisten Touchdown-Pässe der Saison 37, alter Rekord war 33 aus 91. Mhm. Die meisten Receiving Yards mit 1535 von Stephon Diggs, alt waren 1368 von Eric Moulds in 98.
Das
die
ist
meisten Punkte
viel.
In 16 Spielen, 501 Punkte. Der alte Rekord war 458 in einem 91er-Team. Das Team, was halt mit einem Punkt gegen die Giants im Super Bowl verloren hat. Ne?
Ja, ja.
6.343 Yards insgesamt, ja, also Pass und Lauf.
Ja.
Also Rekord war 6.252, also knapp 100 Yards weniger in 91. Und das sind halt die großen Bills-Teams. Ne? Ja. Passer Rating 107,1. Der alte Rekord war 101,2 von Jim Kelly 1990.
Oh.
127 Receptions von Stephon Diggs. Stephon Diggs führt damit ja auch die NFL in Catches und in Yards an, auf Receiver-Position. Der alte Rekord war von Eric Moulds mit 100, den hatte man um 27 Catches geschlagen. Dann hatten wir noch, der Josh Allen ist der erste Quarterback in der NFL-Geschichte, der 37 Touchdowns, 8 Lauf-Touchdowns und über 4.500 Pass-Yards und einen Receiving-Touchdown hat. Hat noch kein Quarterback geschafft, sowas.
Ja.
Der war ganz lange mit Steve Young in dieser Gruppe. Der hat mit dem Pass den Receiving-Touchdown nicht gehabt, der Steve Young, ne? Wie man das jetzt dazu.
Ja, ja. Ich erinnere mich, das war so ein Receiver-Pass oder sowas. Ja, ja.
Dann hatten wir halt mit Josh Allen, der viermal AFC Offensive Player of the Week war. Es hat noch kein Bill geschafft. Und Stephon Diggs war der erste Wide Receiver der Bills, der Offensive Player of the Week war seit 1995. Es war halt, die Bills haben ja in diesem, gab es diesen Hail Mary diese Saison gegen Arizona, hast du bestimmt auch mitbekommen.
Ja, sicher. Ich hatte auf die Bills getippt in diesem Spiel.
Rotz, der den da in die Endzone und die gewinnt das Spiel halt noch. Also 6 Spiele gab es seitdem.
Ja.
Bills 229 Punkte, Opponents 110. Letzten 3 Spiele, Bills 142 Punkte, Opponents 54. Einer unserer Safeties, John Poyer, hat gesagt, dieses Spiel war so heilsam für die, weil sie haben verstanden, dass sie nicht mehr aufhören werden zu scoren und nicht mehr nachlassen, damit denen sowas nie wieder passiert. Ne?
Ja, das ist
die Miami gute, hat das absolut zu spüren bekommen.
Die gute alte Belichick-Schule halt, ne?
Ja.
Fuß aufs Gas und gib ihm.
Genau. Und das ist für mich als Bills-Fan, ich bin seit Anfang der 90er Bills-Fan, immer, ich warte mein gesamtes Erwachsenenleben auf sowas. Und ich denke halt auch wenn Brian DeBowl wahrscheinlich uns verlassen wird und irgendwo einen Headcoach-Posten übernimmt. Chargers wird da ja favorisiert, Jets haben Interesse und auch noch andere Teams. Wer zu den Jets geht, ist voll verrückt, finde ich.
Ja, ja.
Also, mal lieber da wegbleiben.
Der hat sein Leben aufgegeben, wer da hingeht.
Genau. Was ein bisschen für Buffalo spricht, ist, das wissen auch viele nicht, Brian DeBowl ist aus Hamburg, das ist 20 Kilometer von Buffalo weg. Also das ist quasi sein Zuhause dort. Ne?
Ja.
Hat ja mit den Patriots schon ein paar Super Bowls gewonnen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Josh Allen erst richtig gut geworden ist, als Brian DeBowl hoch in die Booth gegangen ist. Also an der Sideline haben die sich nie richtig verstanden.
Okay.
Und für mich ist die Person hinter Josh Allen, die für den Erfolg von Josh Allen steht, Ken Dorsey, das ist unser Quarterback-Coach, auch ja. ehemaliger NFL-Quarterback, 49ers. Ich kann sagen,
der Name sagt mir was.
Es ist dann halt im Gespräch, sollte der Bowl wirklich gehen, dass er der OC wird. Ich mache mir da nicht so viele Sorgen, weil ich denke wirklich, dass diese Sache, die die Bills zusammengebaut haben, das ist keine Eintagsfliege.
Und vor allem nicht von einem Coach Josh halt Allen abhängig.
Verletzt, ne? Dann musst du halt mal gucken, was passiert. Ne?
Ja, aber das ist bei fast jedem NFL-Team
so. Wenn sich Mahomes verletzt oder egal wer, wenn sich ein Topstar, wenn sich Adam Rodgers verletzt, dann ist der Love, heißt der Typ, glaube ich, der Backup von denen.
Ja,
dann hat jeder ein Problem. Ja,
auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Aber wir haben, und dazu halt mit Cole Beasley, hätte der sich nicht verletzt, wäre das der zweite 1000-Yards-Receiver gewesen. Und ich hatte ja vorhin eingangs schon mal erwähnt, diese Geschichte von Dean Dawkins, der diesen Brief an die Bills Mafia geschrieben hat. Ne? Mhm. Es gibt da halt so einen Punkt in diesem Brief, der da halt beschrieben wird, wo er beschreibt, wie er Stephon Diggs das erste Mal sieht, sozusagen. Ne?
Ja.
Das war letztes Jahr halt im Sommer, das war irgendwo in Florida, da hat sich Stephon Diggs mit den Bills Receiver und dem Quarterback getroffen, mit Josh Allen, um einfach mal so ein bisschen Workout zusammen zu machen, weil der einfach alles schwierig war, gab ja keine richtige Offseason.
Ja.
Und dann, die waren halt also, wow, die haben aber viel abgegeben für den und er soll ja wirklich echt so, auch Lockerroom-Cancer aus Minnesota, die Geschichten.
Ja.
Und der sagt dann, ja, der ist da hingefahren, weil es nur 5 Minuten von da weg war, wo er halt da sich aufgehalten hat zu der Zeit und hat sich dann, hat die begrüßt und hat sich da hingesetzt. Ja. Und dann hat er gesagt, und dann ist ihm der Mund offen stehen geblieben. Er sagte also, ne, man sagt ja immer, das ist ein Superstar, hast du nicht gesehen.
Mhm.
Aber bis er Stephon Diggs gesehen hat, und ich meine, so ein Spieler, ne, der ist halt, spielt in der NFL und hat auch im College gespielt, der hat natürlich schon einige Leute spielen sehen.
Na sicher.
Er hat gesagt, er hat an diesem Tag erst verstanden, was ein Superstar ist, was das bedeutet. Wo ist das Limit? Ne? Where's the ceiling?
Ja.
Stephon Diggs hat kein Ceiling, der hat kein Limit. Ne? Und er sagt halt, diesen Lockerroom-Cancer, das kann er halt überhaupt nicht verstehen, weil es ist halt so, dass jede einzelne Sekunde, die Stephon Diggs auf dem Platz ist, ist er bestrebt, alles um ihn herum besser zu machen.
Hm.
Ne? Die Defense Backs, seine Receiver-Kollegen, jeden. Ne? Und das hat angesteckt und man hat sich mitziehen lassen und die auch Josh Allen, der hat eine super enge Beziehung mit Stephon Diggs. Du kannst mal, hört ja vielleicht auch noch der ein oder andere zu, der mit mir auch bei Facebook befreundet ist. Wenn nicht, kann man mich auch suchen. Dieser Beitrag ist öffentlich. Ich habe heute gepostet eine Szene aus dem Training heute. Da läuft im Stadion die MC Hammer Musik, Can't Touch This, im Hintergrund.
Ja, kann man bei Ian Rappaport auch sehen.
Ja, also du siehst einfach, das ist ein Team.
Ja.
Was die für einen Spaß haben, auch zusammen zu sein. Ne? Und das ist halt gerade im Football, wo du so viel zusammen bist, ist es mega wichtig. Die Stimmung in diesem Team ist super gut. Die wissen halt mittlerweile auch, was sie können.
Ja.
Nichtsdestotrotz, und jetzt habe ich so viel über Buffalo geredet, weil es einfach, ne, ist ja schön für mich.
Ja,
die Colts haben also auch eine Verbindung zu Buffalo, nämlich den Head Coach Frank Reich.
Frank Reich,
genau. Frank Reich ist der Quarterback, der für die Buffalo Bills das größte Comeback in der Geschichte der NFL gemacht hat.
Wohlgemerkt, nämlich als Backup-Quarterback.
Er war halt Jim Kelly, der Starter war verletzt in den Playoffs. Und dann hat man gegen die Houston Oilers gespielt und lag zu Hause. Zur Halbzeit 28-3 zurück, nach der Halbzeit 35-3 und hat dieses Spiel gewonnen. Am Ende 41-38.
Ja.
Mit Frank Reich auf Quarterback. Wie gesagt, Jim Kelly fiel mit einer Verletzung aus.
Ja.
91 war das. Das ist schon, ja, das ist eine besondere Verbindung, ne?
Halt die Frank Reich, ne?
Zu den Bills hat.
Ne? Ja, ja, ja.
Die Colts sind nicht ungefährlich. Die haben einen super erfahrenen Quarterback mit Philip Rivers. Die haben mit dem Taylor einen super Running Back.
Ja.
Der letzte Woche 253 Yards gelaufen hat.
Ja.
Gut, gegen die Jaguars, die sind jetzt natürlich nicht
kein natürlich, aber die Woche davor gegen die Steelers zum Beispiel, die ja keine dahergelaufene Defense sind.
Ja.
160 oder sowas. Also Taylor ist schon wirklich guter Running Back.
Also so ein bisschen das Kryptonit der Bills Defense ist so ein bisschen das Laufspiel. Ja? Hat man immer wieder gesehen, obwohl die Bills sich quasi von Woche 1-10 im Vergleich zur Woche 10 bis 17 von quasi einer Defense um Platz 20 auf Platz 5 katapultiert haben.
Ne? Okay.
Auch da sich unheimlich noch verbessert haben. Wir hatten ganz lange auf Linebacker immer wieder Verletzungsprobleme, gerade Anfang der Saison der Edmonds, unser Top-Linebacker, der war nie richtig fit, das hat man auch gesehen beim Tackeln, er hatte Schulterprobleme und ein Linebacker, der nicht richtig tackeln kann, ist halt problematisch. Ne? Ja. Dazu ist Matt Milano lange ausgefallen und AJ Klein, der Backup, der hat ganz lange nicht gut gespielt, der hat lange gebraucht, um sich zu akklimatisieren, aber jetzt greift es halt und es ist so.
Da hast du halt wieder gemerkt, keine Offseason, ne? Also das genau. Hat man einfach gemerkt, keine Offseason, keine Preseason.
Ja, dass du sagst, du musst deinen besten Football im Dezember und Januar spielen. Jo. Und das machen die Bills ganz, ganz klar. Die Bills spielen ihren besten Football, mit Abstand besten Football diese Saison jetzt, aktuell. Es gibt einige Experten, die den Bills sogar den Super Bowl zutrauen.
Ja.
Zu meiner großen Bestürzung gehören dazu auch Ike Domisch und der Sprengemann. Oh Gott! Also Ike Domisch im Bildstrikot, dann fahre ich dahin und muss ihm das leider vom
Lassen. Also ich gebe zu, dieses ganze Randzeug gucke ich nicht.
Ich auch nicht. Ich habe das nur
seit vielen Jahren glücklicher
Besitzer des Game Passes. Ich habe auch The Zone mittlerweile.
Ja.
Ne? Also der Game Pass ist mir halt einfach zu teuer, aber ich habe The Zone und über Facebook, da bin ich in so einer Gruppe, ich kann da jedes Spiel sehen von den Bills. Ne?
Ja. Ja.
Also ich gucke da, aber bei Facebook hat es jemand gepostet, nachdem wir sind verloren, Icke und Spengemann tippen die Bills als Super Bowl-Sieger. Ne?
Ja. Ja.
Ich halte das nicht für ausgeschlossen, um da jetzt mal vorzugreifen kurz, aber das ist ein langer Weg. Ich glaube, es führt kein Weg über Kansas City vorbei. Also an Kansas City vorbei, gegen die gewinnen.
Ja.
Ich sehe die Bills favorisiert als jetzt am Samstag. Samstag. Ich tippe auf die Bills.
Ja.
Nicht nur, weil ich Bills-Fan bin. Ich versuche das schon immer auch so ein bisschen, also sowas, wenn ich sowas tippen soll, mit neutral. Wir haben so ein Tippspiel.
Man versucht so ein bisschen realistisch zu sein. Seine Picks sind einem ja wichtig. Ne?
Also das wir haben ja schon ein Tippspiel, auch bei uns in der Bills-Mafia, Tipp-Kick oder Kick-Tipp heißt das. Ich habe einmal die Saison gegen die Bills getippt, das war gegen Kansas City, das haben sie auch verloren.
Ja.
Sonst habe habe also quasi 15 Mal auf sie getippt und habe 13 Mal recht gehabt. Von daher war das jetzt auch nicht verkehrt. Ne? Also,
ist in Ordnung, ja, gute Quote.
Von daher, Indianapolis hat grundsätzlich auch eine gute Mannschaft, denen fehlt aber dieser Defense Back, ich habe den Namen vergessen, mit dem asiatischen Nachnamen.
Yang Samin, irgendwie sowas.
Gesundheit, genau.
Ja, genau. Rock Yassin.
Genau, der hat eine Concussion, der ist wohl raus.
Ja.
Dazu ist Philip Rivers ein Quarterback, der aus San Diego, LA kommt. Ein Warmwetter-Quarterback, der zu Hause in einem Dome spielt. Wir erwarten minus 8 Grad und Schnee. Die Bills trainieren extra, deswegen aktuell draußen. Die haben Fieldhouse, die könnten drin trainieren, aber auch die wollen sich. Josh Allen kommt vom College aus Wyoming, da ist es kalt.
Devon
Diggs kommt aus Minnesota, da ist es kalt. Ne?
Ja, wobei die in dem Dome spielen, aber.
Ja, gut, ne? Klar, spielen sie im Dome, aber zumindest, also wenn du jetzt.
Er kennt das auf jeden Fall.
Ne? Er kennt das, also auch schon länger. Klar, in Indianapolis ist auch nicht warm außerhalb jetzt der. Des Domes in der Trainingsfacility um diese Jahreszeit, aber da ist jetzt der Rivers quasi das erste Jahr und der ist auch kein Jüngling mehr, um das vorsichtig zu sagen.
Nein,
ist und wir kennen das jetzt auch schon selber von uns. Also ich merke das jetzt, wenn ich rausgehe bei dem Wetter, dass mir dieses in den Knochen sozusagen und in den Muskeln, dass dieses kalte Wetter weniger bekommt, als es vor 20 Jahren war. Ja?
Ja.
Und ich muss aber nicht hochleistungsmäßig Football spielen. Und da kommt quasi so, kommen so ein paar verrückt gewordene Leute auf mich zugerannt, um mich quasi in den Jordan rammen zu wollen. Ne?
Ja, ja.
Das ist jetzt auch das Letzte, was ich dann so in der Richtung dazu noch sage. Ich suche es gerade noch raus. Ich glaube, ich finde es jetzt auch nicht so egal. Also es hatte irgendjemand, könnt ihr mal reingucken. Guckt einfach auf nfl.com in die letzten Power-Rankings. Bills sind ja weiterhin auf Platz 2.
Ja.
Und da in der Beschreibung, da steht steht drin quasi, wie die Bills quasi im Moment zu sehen sind. Ja. Und das ist schon, da musste ich sehr lachen, aber es hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich habe natürlich sowas, als die Bills zuletzt wirklich gut waren, gab es keine Power Rankings. Das war so die Anfangszeit des Internets. Ne? Also ja, ja. Muss ich das so verstehen, für Leute, die jetzt hier an einem Podcast sitzen, wo wir alles jederzeit bekommen können. Wenn die Bills gespielt haben, sonntags, dann bin ich dienstags zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren und habe mir die USA Today gekauft, weil die kamen natürlich vor dem Huddle das raus.
Das erzählen fast alle Leute, ja. So aus der Zeit, mit denen ich spreche. Ja. Die erzählen alle das Gleiche. Dann bin ich dienstags irgendwo hin, wo es die USA Today gab.
Genau. Und dann hat man sich also die gekauft und hat dann geguckt, wie sein Team gespielt hat. Und donnerstags kam dann der deutsche Huddle und dann konntest du was mehr dazu lesen.
Ja.
Dann kam irgendwann Premiere mit dem zumindest Monday Night Game. Ne?
Ja.
Man dann, also
Premiere für die Jüngeren unter uns, das ist der Vorgänger von Sky, mehr oder minder.
Also die kamen dann, ne? Und dann konntest du das Monday Night Game gucken. Und dann kam Videotext. Das heißt, du hast 3 Stunden abends bei CNN vor dem Videotext gesessen und hast dir 2 blinkende Zahlen angeguckt. Die haben sich also manchmal verändert, ne?
Ja, ja.
Wusstest du, ja, dein Team hat einen Touchdown gemacht, ne? Oder hat einen reinbekommen, sozusagen. Ja, ja. Also, das war letztendlich, wie man, ne, vor 30 Jahren, was ist jetzt her? Wenn man Football anfängt, das verfolgt hat, das ist überhaupt gar kein Vergleich zu jetzt, bist du,
gerade geboren, da drin.
Und ich habe das jetzt noch kurz eben rausgesucht. Letztendlich, ich lese das auf Englisch jetzt vor, ich glaube, alle, die uns zuhören, kennen das. These are bad men with ill intentions on the field. They are scared of no team, including the defending championships. Champions they hope to meet in a few weeks. Also, these are bad men with ill intentions on the field. Es sind böse Männer mit
schlechten Absichten
auf dem Feld. Das trifft auf die Bills so gut zu und ich liebe das.
Ja.
Also, das ist echt, das sind die Buffalo Bills. Mhm. Und also, wenn ich jetzt eine Prozentzahl schätzen müsste, würde ich sagen 70-30 Buffalo.
Ja.
Genug hier.
Alles gut. Ja, alles gut. Da brauche ich nicht mehr so viel zu
erzählen. Das ist gut. Und wahrscheinlich eine Menge Leute gelangweilt. Aber darum, die konnten ja jetzt abschalten schon vorher, ne? Sei denn, sie sind Colts-Fan. Übrigens, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, ehemaligen Mitspieler, der Colts-Fan ist. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Das ist Sven Misbach.
Ah, nee, ich weiß, sein Bruder ist ja Browns-Fan, der Björn, die arme Sau. Und der Hans
Kessler. Er ist Colts-Fan. Also, er hatte mir noch vor dem letzten Spiel, nach dem hat er ja hoffentlich gewinnen die Bills, ne? Für die Colts. Und ich habe ihn danach dann mal gefragt, so, jetzt spielen wir ja gegeneinander, was sind denn so deine Erwartungen? Hätte ich jetzt gerne mal gewusst als Browns-Fan.
Ja.
Und bekam dann zurück, ja, ich habe mir außer den Colts nichts angeguckt.
Ja.
Ich weiß nicht. Sehr gut, dann mach ich mal was gepasst.
Ne? Du arme Sau.
Ja. Ja.
Der Hans Kessler, der Fotograf, der ist auch noch Colts-Fan.
Okay.
Wie gesagt, du hast Gott sei Dank schon fast alles Gute gesagt und das ist auch gut so, um auch das direkt vorwegzunehmen. Auch ich habe die Buffalo Bills als Sieger auf dem Zettel stehen und mein Tipp ist tatsächlich, dass Bills Chiefs wird das AFC Championship Game und der Gewinner dieser beiden, egal wer es ist, gewinnt den Super Bowl. Das ist mein Tipp. Auch wenn, also mein Tipp ist NFC ist Green Bay.
Ja.
Wird vermutlich Green Bay sein. Und ich schätze sowohl die Chiefs als auch die Bills besser ein als die Packers. Auch wenn die Packers kein schlechtes Team sind.
Kicktipp vor der Saison gab es die Bonustipps. War die Frage nach den Championship Games und nach dem Super Bowl Sieger. Ich meine natürlich vor der Saison, also was Josh Allen für eine Entwicklung hat, ich habe natürlich gehofft, dass er eine gute Entwicklung hat von 2-3. Hätte ich das vorhergesehen, müsste ich sofort nach Amerika und Quarterback-Experte werden. Ja. Weil ich glaube, also
John Gruden.
Ne, das klar, vielleicht kannst du sagen, wenn du jetzt im ganzen anderen Umfeld bist, da haben wir mit gerechnet oder haben wir drauf gehofft, aber als Fan ist es ja, das kannst du nicht erwarten. Das kannst du genauso nicht erwarten.
Nah genug dran.
Die Leistung von dem Johnny Herbert, vom Herbert dabei bei den Chargers.
Absolut.
Und ich habe getippt auf NFC. Green Bay und San Francisco. Da wusste ich natürlich von den ganzen Verletzungen, die heimsuchen.
Ja. Ja, ja. San Francisco hätte ich auch gerne mal mit allen Leuten gesehen dieses Jahr. Also das wäre wirklich interessant gewesen.
In der AFC habe ich auf Buffalo und Kansas City getippt.
Ja.
Und ich glaube, also der Tipp ist bis heute nicht schlecht. Im Super Bowl habe ich die Chiefs getippt.
Ja.
Da versuche ich dann halt auch, also auch jetzt, wenn ich das tippen müsste, würde ich das weiterhin so tippen, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Bills gegen die Chiefs gewinnen können, als vor der Saison sozusagen.
Ja. Ne? Ich glaube, wenn ich mir
die Chiefs weiß ich gar nicht, ne, wie viel davon ist, die haben ja gesagt, ja, sie sind gelangweilt in dem Sinne, bla bla bla. Deswegen haben sie die letzten Spiele alle nur knapp gewonnen. So nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss.
Ja.
Wie viel Wahrheit da drin ist, werden wir sehen in den Playoffs.
Werden wir sehen, ja. Also mein Ding ist halt, ich glaube tatsächlich, dass die Bills aktuell das kompletteste Team sind in der ganzen NFL. Die Chiefs hingegen sind halt ein Team, auch wenn die 1-2 schlechte Spiele hatten, wenn die halt mussten, haben die gescored. Also die Offense ist halt einfach immer die sind halt mit noch mehr Waffen einfach ausgestattet. Ja, also das ist halt einfach die Chiefs sind, glaube ich, das einzige Team, das mit den Bills halt im Notfall so ein Highscoring Game bestreiten kann und halt im Notfall 7 Punkte mehr macht.
Ja.
Aber das werden wir wahrscheinlich in 2 Wochen wissen.
Ich und da haben viele ein Problem mit. Ich muss überlegen, wie lange wir wirklich erfolglos waren. Die ganzen Rekorde, die ich vorgebetet habe, waren halt auch vor 30 Jahren.
Ja.
Letztes Playoff-Spiel haben wir 95 gewonnen.
Ja.
Auch 20 Jahre her. Und wir haben in dieser ganzen Zeit so viel verkackt. Das steckt auch irgendwann in dir als Fan drin. Ne?
Ja.
Dass du, also in dem letzten Podcast mit dem Dolphins Drive, ich hatte in dieser Saison einmal ein Dolphins-Fan hier davon, der auch hier in Mönchengladbach wohnt. Und da haben wir ein Spiel zusammen geguckt, das war das erste Bills-Patriots-Spiel. Das hätten die Bills ja fast noch verloren.
Ja, richtig, richtig.
Da hat er kurz vor Schluss gefumbled. Ne?
Ja, ja.
Und ich habe hier gesessen und gesagt, das ist, weil das typisch Buffalo ist. Ich sage, pass auf, jetzt kriegen die nochmal den Ball. Der Cam Newton läuft uns die Fresse ein und macht den Touch und wir verlieren das Ding. Und er hat gesagt, er hat neben mir gesessen und eigentlich ist genau ja das passiert, bis auf den Touchdown, der fehlte, weil Cam Newton gefummelt hat.
Ja.
Der hat, kann ja nicht wahr sein, kann er mir mal die Lottozahlen vorhersagen?
Ja.
Dass meiner Familie, meiner Bills-Brüder und Schwestern, das ist das, was wir gelernt haben in den letzten 50 Jahren. Das haben wir eben nicht verloren. Und der nächste dafür, das ist das Spiel gegen die Rams. Wir haben ja zu Hause gegen die deutlich geführt. Mit 27-3, meine ich, oder so.
Oh Gott, kann sein.
Ja, oder 24-3. Und dann plötzlich liegen wir 27-24 hinten, kurz vor Schluss. Und dieses Spiel hätten wir in den letzten 25 Jahren nicht gewonnen. Aber in dem letzten Drive, wir kriegen halt noch einmal den Ball und spielen 2 First Downs. Eins ist ein 4. und 15. Und gewinnen dieses Spiel.
Ach, das war die Nummer mit dem Face Mask gegen Josh Allen. Ne? Ja, ich erinnere mich.
Genau,
das
war halt ein wildes Spiel. Die erste Interception von Josh Allen diese Saison auf seinen eigenen Tight End. Ne, haben heute verstanden, den Call. Und dann gab es am Ende auch so ein bisschen etwas fragwürdigen Call gegen die Rams, ein Pass Interference.
Ja, ich erinnere mich.
Gewonnen. Ja. Da haben sich halt im Nachhinein fürchterlich drüber aufgeregt, hätte ich wahrscheinlich auch. Aber haben überhaupt völlig rausgelassen. Also, ne, muss dir das Play mal raussuchen, du bist ja auch Ref. Also wirklich der Receiver, der Tight End von den Bills steht einen halben Meter in der Luft über.
Ich erinnere mich an das Spiel.
Ne, fängt den und dann, nachdem er den halben Meter wieder runtergekommen ist, legt der DB die Hände mit auf den Ball und beide sind am Boden damit. Für mich ganz klar, Ball für die Bills und die Raps aber nicht. Also auch da, die schalten ja dann immer da hier die Experten zu, ne, aus dem Fernsehen.
Ja.
Wie sie alle heißen, Matt Blandino oder Gene Story, hast du nicht gesehen. Und der hat ja auch gesagt, ne, also bevor sie entschieden hatten, ganz klar Ball für Buffalo.
Ja.
Und haben sie ihn gefragt, ja, warum haben die das jetzt anders gesagt? Er hat gesagt, weiß ich nicht.
Ja, es gibt manchmal so Momente.
Gar keine Begründung dafür.
Ja.
Aber ne, dieses Spiel hätten wir in den letzten 19 Jahren, hätten wir das verloren, mindestens.
Ja. Ich meine, ihr habt ja auch zum Beispiel letztes Jahr sehr unglücklich in der ersten Runde gegen Houston verloren zum Beispiel. Ne? Das war dieser Peelback-Block, der da geworfen wurde, dieser Blindside-Block, wo der O-Liner den D-Liner so ein bisschen angefasst hat.
Aber
wo ich mir auch gedacht habe, so, was war denn das jetzt für ein Ding?
Also, das war aber letztes Jahr war es so, dass wir gewusst haben, wir können dieses Spiel nur mit unserer Defense gewinnen.
Ja.
Dieses Jahr ist es aber anders. Dieses Jahr wissen wir, dass wir das, also wir eine fantastische Offense haben. Ja. Wir haben eine sehr gute Defense und die 41 Punts, die Corey Bohorquez gemacht hat, damit führte die NFL im Durchschnitt an. Ne?
Ja.
Der hat aus gutes Bein. Dazu haben wir einen super Rookie-Kicker, der 141 Punkte gemacht hat.
Ja.
Und lange Field Goals dann mittlerweile schießen kann und richtig gut schießen kann. Wurde auch nicht so nach dem Motto, oh, der war aber knapp, sondern satt in der Mitte. Und beim Kicken und Punten verstehe ich was.
Ja.
Also wirklich noch verbessert. Der hat die technischen Mängel, die er hatte, hat er ausgemerzt. Und wir kommen da, wie du es sagst, wirklich als komplettes Team jetzt
in der Play. Das denke ich auch. Ich
habe schon Hoffnungen und gebe die auch nach außen raus, aber im Hinterkopf ist immer noch diese Stimme, die schreit dich.
Verstehe ich auch. Ja, also wie gesagt, also ich also noch zwei nette Sachen möchte ich doch über die Colts sagen, auch wenn ich, wie gesagt, der festen Meinung bin, dass die Bills gewinnen werden. Wenn man O-Line-Play liebt, dann sind die Colts absolut ein Team, das man sich angucken sollte. Wirklich gute O-Line. Philip Rivers ist der am viertwenigsten gepressurte Quarterback überhaupt in der ganzen NFL. Bei nur 36% seiner Snaps gepressured. Das ist schon nicht viel. Philip Rivers hat tatsächlich die meisten Touchdowns erworfen in der ganzen NFL mit 44. Und wie du auch gesagt hast, Jonathan Taylor, der Rookie Running Back aus Wisconsin, was mich besonders freut, weil ich im College tatsächlich Wisconsin-Fan bin, hat sich wirklich gut gemacht. Das ist alles schön und gut, aber es wird halt gegen Buffalo definitiv nicht reichen. Das kann man definitiv sagen. Und um das jetzt auch von mir noch zum Abschluss zu bringen, ich habe ja vor der Saison, wie gesagt, auch so ein bisschen rumgetippt, wer wie viel. Ich hatte die Bills zwar als Division-Sieger auf dem Zettel, allerdings nur bei 9-7, also der imaginäre Hut ist gezogen. Ich deutlich besser, als ich das gedacht habe. Ja, genau. Ich hätte gedacht schon, dass sie gut sind und dass sie auch die Division gewinnen. Dass sie so viel gewinnen, hätte ich nicht gedacht. Aber, wie gesagt, Hut ab, Chapeau. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf diese 6 Spiele, die uns erwarten. Das Challenge-Game ist, wie gesagt, für mich die Titans, für dich die Ravens. Das wird ein spannendes Spiel. Ich freue mich sehr drauf. Ich sage tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Coach. Wie sehr immer gerne. Eine Freude, mit dir zu reden. Und dann wissen wir am Montagmorgen, wer von uns alle Spiele richtig getippt hat.
Ja, sehr schön. Wir können auch alle falsch haben.
Ja, oder alle falsch oder mehr. Oder wir werden sehen.
Ja.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuhören, ihr Lieben da draußen. Das Wichtigste, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte.
Und oder wenn ihr es nicht seid.
Ja, genau. Wir hören uns nächste Woche dann wieder, wenn wir drüber sprechen, wie die Spiele gelaufen sind. Vielleicht hat Coach Lux wieder Zeit und kommt dazu, das besprechen wir.
Ich habe Zeit. Ich habe nächste Woche Urlaub, von daher.
Oh, sehr schön. Dann finden wir einen Termin, wo wir zusammen drüber sprechen können. Super, dann sage ich mal vielen Dank und
gern. Tschüss.